SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Jetzt hat also auch der Bundesrat zugestimmt. Das Finanzpaket von Union und SPD für Verteidigung und Infrastruktur hat die letzte parlamentarische Hürde genommen. Im Bundesrat kam die für das Vorhaben notwendige Zweidrittelmehrheit zusammen. SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hatte ja schon heute Morgen angekündigt, für das Saarland zuzustimmen. Das war auch keine Überraschung. Die Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz haben sich enthalten. Und Enthaltungen gelten im Bundesrat wie ein Nein.
Am Ende fiel die Entscheidung eindeutig aus.
Das sind insgesamt 53 Stimmen. Damit hat der Bundesrat mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen, dem Gesetz zuzustimmen.
Die Abstimmung im Bundesrat ist, wenn man so will, der dritte Akt der Einigung. Nach dem Kompromiss zwischen Union, SPD und Grünen und der Abstimmung im Bundestag hat nun auch die Länderkammer grünes Licht gegeben. Der massiven Schuldenaufnahme für Verteidigung und Infrastruktur steht damit nichts mehr im Wege. Doch vor der Abstimmung wurde nochmal gesprochen. Zahlreiche Ministerpräsidentinnen und Präsidenten machten klar, was sie jeweils wichtig finden. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer betont, dass es richtig ist, in Sicherheit und Infrastruktur zu investieren.
Man kann den Deutschen nicht erklären, dass man Geld in die Ukraine gibt, was notwendig ist, dass man Panzer und Drohnen kauft, aber auf der anderen Seite diese wichtige Infrastruktur nicht mit bedacht wird.
Die Rednerinnen und Redner wirkten angesichts der gigantischen Schuldenaufnahme nicht euphorisch. Vielmehr wird in den Beiträgen deutlich, vor welch großen Aufgaben sie gerade stehen.
Ich stehe hier als Verfechter der Schuldenbremse. Aber auch für die Schuldenbremse gilt das Grundprinzip allen politischen Handelns. Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit.
Und die sieht gerade so aus. Kaputte Straßen, stinkende Schultoiletten, eine schwächelnde Wirtschaft. Die demokratische Mitte müsse zeigen, dass sie Probleme lösen kann.
Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Unternehmen schuldig.
Fasst es Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte zusammen. Dass das Geld nun komme und auch die Länder mit 100 Milliarden Euro bedacht werden, sei wichtig. Gleichzeitig müsse nun aber auch der Staat reformiert und Entscheidungen beschleunigt werden. Und auch in den Köpfen sollte sich was ändern, meint die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.
Die Zeiten des Zauderns und des Zerredens, sie sind jetzt vorbei. Die Zeiten der sich verselbstständigenden Streiterei und der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, sie müssen auch vorbei sein. Wir brauchen jetzt eine übergreifende Machermentalität und keine Miesmacherlaune.
Nach dem dritten Akt der Zustimmung des Bundesrates ist es nun fast geschafft. Der Bundespräsident muss noch unterschreiben, so ist es festgelegt. Aber das ist Formsache. Gigantische Summen wurden binnen weniger Wochen beschlossen. Jetzt muss geguckt werden, wie und wo man das Geld möglichst sinnvoll ausgeben kann.
Torben Ostermann aus dem Bundesrat, da ist heute zugestimmt worden zum Finanzpaket von Union und SPD. Heute, vor 80 Jahren, am 21. März, war der Zweite Weltkrieg im ganzen Saarland beendet. Schon beendet. Deutschlandweit hat es ja noch bis Mai gedauert. Und damit waren auch 10 Jahre Faschismus hier beendet. An dem Einmarsch der Amerikaner erinnern sich noch die, die damals Kinder waren. Und SR3-Reporterin Katja Preisner hatte die Gelegenheit, mit einigen von ihnen zu sprechen.
Wir mussten in den Keller, weil ja noch immer noch geschossen wurde. Und da war gegenüber ein Geschäft und die hatten so einen richtig stabilen Keller und da mussten wir alle rein. Die Amerikaner hatten sich auf die Straße hier nach der evangelischen Kirche hoch, war die ganze Straße voller Panzer. Und dann sind die Soldaten ausgestiegen und sind dann in unsere Wohnungen.
Hannelore Schmidt, damals 8, durfte in Wolfersweiler bald wieder in die Wohnung zurück. Horst Summer war 10 und mit der Mutter aus Pickard zur Verwandtschaft nach Enkenbach geflohen. Dort hatten die Amerikaner beim Einmarsch Angst und Schrecken verbreitet.
Am nächsten Tag, ich wollte raus, ich wollte sehen, ich wollte gucken. Und dann war natürlich um Gottes Willen, und da vergesse ich nie den Satz meiner unverheirateten Tante. Und er sagt, lassen wir doch nur rennen. Es ist doch ein Kind, dem tut niemand was. Und so war es auch.
This is a solemn but a glorious hour.
Noch im Sommer 1945 übergaben die Amerikaner das Saarland an die Franzosen.
La guerre est gagnée.
Kein deutsches Regime mehr. Das machte es Helene und Friedrich Beermann damals leichter, zurückzukehren.
Seit Mitternacht. An allen Fronten die Waffen.
Der junge jüdische Mann aus Gersweiler hatte noch fliehen können. Seine Verlobte war mitgekommen. In Frankreich folgte ein Albtraum aus Lagerhaft und wechselnden Verstecken. Bei der Rückkehr ins Saarland brachten sie Söhnchen Richard mit. Und die Frage, wo der Rest der Familie war, erzählt Richard Beermann heute.
Mein Vater hat von Frankreich aus versucht zu recherchieren. Das war nicht möglich. Dann hat mein Vater gesagt, also wir müssen zurück nach Saarbrücken und müssen dann von dort aus recherchieren. Dann hat mein Vater über das Rote Kreuz erfahren, dass der Großvater nach Holland geflohen war.
Und mit ihm ein Großteil der Familie. Die Namen der jüdischen Opfer der NS-Zeit im Saarland stehen heute auf einem Mahnmal vor der neu gebauten Saarbrücker Synagoge. Richard Beermann hat als Vorsitzender der Synagogengemeinde für den Gedenkort im Stadttrubel gekämpft. Es sind über 2000 Namen, darunter der seines Großvaters.
Samuel Beermann.
Dessen Spur endete in Auschwitz.
Den Besuch dieses Denkmals kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Das ist sehr berührend. Katja Preisner hat an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren hier im Saarland erinnert. Der Bundesrat hat also zugestimmt, die zweite historische Abstimmung diese Woche, nachdem der Bundestag bereits für die Grundgesetzänderung für das Sondervermögen und die Reform der Schuldenbremse am Dienstag zugestimmt hatte. Heute jetzt also auch die Länderkammer mit einer Dreiviertelmehrheit. Mit dem Sondervermögen soll der Rüstungsetat der Bundeswehr enorm angehoben werden. Aber die Waffen muss ja auch jemand bedienen. Wir haben SR3-Reporter Felix Alsfasser losgeschickt, um die Saarländer zu fragen, ob sie überhaupt zum Dienst an der Waffe bereit wären.
Nee, auf gar keinen Fall. Finde ich unnötig. Warum sollte ich das machen? Ich zahle doch meine Steuern, damit das andere Leute erledigen.
Wenn wir in den Krieg ziehen, müsste ich es ja eigentlich. Da würde ich es auf jeden Fall machen, aber freiwillig, nee. Ich bin Pazifist.
Ich persönlich jetzt vielleicht nicht, aber fände ich grundsätzlich auf jeden Fall sinnvoll, wenn jeder so eine Grundausbildung bekommt.
Ich habe nichts dagegen, dass jemand was lernt, überhaupt die Bundeswehr. Also nicht unbedingt wegen Waffe. Es gibt viele, die einiges lernen.
Ich tue mir immer so ein bisschen schwer damit für Politiker, die sich da selbst irgendwo ihre Meinung mehr oder minder durchsetzen wollen, dann dafür in den Krieg zu ziehen, fände ich schwierig.
Auf jeden Fall. Also gibt es keinen Grund. Ich lebe in diesem Land, ich bin hier groß geworden. Also für mich gibt es da nur eine Antwort. Also auf jeden Fall. Ich habe eigentlich keine Lust, irgendwie mein Leben zu riskieren. So, natürlich ist es für mein Land, aber ich werde halt schon gern weiterleben.
Also Wehrpflicht generell finde ich blöd, aber ja, dass das Militär oder die Bundeswehr jetzt ein bisschen mehr Geld kriegt, ist ja nichts direkt Negatives.
Soweit unsere kleine Stichprobe unter Saarländerinnen und Saarländern zur Frage, Dienst an der Waffe, wären Sie bereit? Wald, davon haben wir im Saarland gar nicht so wenig. Wir gehören sogar zu den waldreichsten Bundesländern in Deutschland. Den meisten Wald hat übrigens Rheinland-Pfalz, die alte Konkurrenz. Viel Wald zu haben, das heißt allerdings nicht, dass es dem Wald automatisch gut geht und dass wir richtig mit ihm umgehen. Heute ist der Internationale Tag des Waldes und mein Kollege SR3-Reporter Christoph Borgans hat das zum Anlass genommen, sich den Wald im Saarland genauer anzusehen.
Die traditionelle Methode ist eben, das lernt man immer noch auf Universitäten oder auch den Forsthochschulen, dass man einfach den Wald sieht wie einen Maisacker, der eben dann, wenn er geerntet werden muss, geerntet wird. Sprich, da geht es so schnell wie möglich auf kleiner Fläche kurzfristig Geld zu erzielen.
Für Klaus Borger ist das nicht der richtige Weg. Borger ist Förster und war für die Grünen als Staatssekretär im saarländischen Umweltministerium. Mit dem Verein Saar Waldschutz engagiert er sich für eine naturnahe Waldwirtschaft. Im Wald bei Merzig will er mir zeigen, warum.
Mal sagt man, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hier sieht man den Wald von daher ganz gut, weil hier fehlt es an Bäumen. Woran liegt das?
Ja, hier wurden 2019 im Rahmen dieser Hitzejahre die Fichten vom Borkenkäfer geschädigt. Und dann kam eben der Reflex der klassischen Forstwirtschaft, alles kahl zu schlagen. Und man sieht, hier wächst kein Wald, hier wächst nur Ginster und Adlerfarn und Brombeere. Aber grün ist nicht automatisch Wald.
Hier ist Waldbesitzgrenze und hier haben wir ein anderes Konzept gemacht.
Hier nämlich wurden nach dem Borkenkäferbefall die meisten toten Bäume im Wald belassen. Dort verrotten sie nun langsam und helfen dem Wald nachzuwachsen.
Selbst diese abgestorbenen Fichten hier bieten hier so viel Schatten, dass eben der Adlerfarn nicht diese Möglichkeiten hat. Hier ist auch Farn, aber Sie sehen, der ist 50 cm hoch und auf der anderen Seite, wo der Kahlschlag ist, ist er 3 Meter hoch.
Und ohne Adlerfarn und Brombeeren haben die neuen Bäume eine Chance nachzuwachsen. Zum einen die Fichten, die hier vorher standen, zum anderen aber auch möglichst viele andere Baumarten, die in einem deutschen Mischwald vorkommen können.
Bergulme, Bergahorn, Winterlinde, Sommerlinde, Eibe, Weißtanne. Wir haben also ein ganzes Gemisch von einzelnen Bäumen. Wir machen keine Plantagen, wie man das früher gemacht hat, sondern so, wie es die Natur machen würde. Zufällig im Wald haben wir die gepflanzt. Und hoffen, dass wir eben mit einer ausreichenden Baumartenzahl in diese unsichere Waldzukunft gehen, denn wir wissen nicht, was der Klimawandel nachher übrig lässt.
Die jungen Triebe werden mit Zäunen aus dünnen Holzlatten vor den gefräßigen Rehen geschützt. Das aber ist einer der wenigen Eingriffe, die hier vom Menschen gefordert sind.
Das Thema hier wird jetzt die nächsten 20, 30 Jahre überhaupt nichts gemacht. Die Natur macht hier naturnahe Waldwirtschaft, auf gut Deutsch gesagt. Hier ist die nächste Waldgeneration, die wächst hier unter diesen toten Bäumen hervorragend. Und das ist eigentlich das, was auch naturnahe Waldwirtschaft meint.
Und wie der Tag des Waldes beim Saarforst begangen wird, wie da drauf geschaut wird, das ist gleich unser Thema hier in der Region am Mittag. Wir haben schon mal über das Thema Wald gesprochen hier in der Region am Mittag auf SR3. Er ist einfach eine wichtige Erholungsquelle für uns und wir haben viel davon, das habe ich auch schon gesagt, Gott sei Dank. Aber der Wald hat auch immer mehr mit Problemen zu kämpfen. Abholzung, Klimawandel, Müll. Heute zum Tag des Waldes haben wir uns gefragt, wie geht's eigentlich dem saarländischen Wald? Wir haben eine Sicht darauf schon gehört gerade. Meine Kollegin Lena Schmidtke war jetzt mit dem Saarforst im Wald bei Heinrichshaus unterwegs. Lena, was hast du rausgefunden? Wie steht's um den saarländischen Wald im Jahr 2025?
Ja, also ich kann es nicht beschönigen. Insgesamt sieht es eher schlecht aus. In den letzten Jahren hat sich der Zustand des Waldes zwar verbessert, aber es war einfach über sehr lange Zeit sehr heiß. Es war sehr trocken, die Bäume wachsen langsamer. Sie sind ja nachhaltig geschwächt und damit auch anfälliger für Schädlinge, für Pilze und so weiter. Stichwort Borkenkäfer und Fichte, ne? Dabei haben wir im Saarland eigentlich gute Grundvoraussetzungen. Das hat mir Thomas Steinmetz gesagt. Er ist der Direktor des Saarforst Landesbetriebs im Saarland und mit ihm war ich hier im Wald bei Heinrichshaus unterwegs.
Also der Wald im Saarland ist groß. Wir haben fast 100.000 Hektar Wald im Saarland und der ist auch sehr baumartenreich aufgebaut. Wir haben über 3/4 auf der Waldfläche einheimische Laubbaumarten und der Wald im Saarland wird seit über 35 Jahren naturnah bewirtschaftet.
Und damit will der Saarforst hier auch weitermachen und den Wald eben für die Zukunft stärken mit naturnaher Bewirtschaftung.
Was heißt das denn konkret? Wie wird der Wald unterstützt, damit es ihm wieder gut geht, damit es bergauf geht?
Also das heißt, dass so wenig wie möglich eigentlich eingegriffen wird. Auf der einen Seite wird beispielsweise auf Naturverjüngung gesetzt. Das heißt im Prinzip, der Wald kümmert sich um sich selbst.
Wenn ein Samen auf den Boden fällt, ist die Entwicklung dieser Wurzel viel besser als bei einer Pflanze, die wir als Wildling irgendwo an einer anderen Stelle ausgraben und wieder eingraben oder bei einer Pflanze, die wir dann auch aus der Baumschule beziehen. Und deswegen ziehen wir natürlich diese sogenannten Samen oder Kernwüchse vor.
Aber überall geht das eben nicht. Gerade bei ziemlich kahlen Flächen werden dann auch Jungbäume gezielt gepflanzt. Da wird dann geschaut, dass es möglichst viele unterschiedliche Arten sind, die den Wald einfach klimarobuster machen. Und es wird nie mehr Holz rausgenommen, als nachwächst.
Aber es wird was rausgenommen. Es heißt ja Forstwirtschaft. Und wir haben es eben in der Sendung gehört, da gibt es durchaus Kritik, dass der Saarforst zu viel Holz rausnimmt. Wie reagiert er auf diese Kritik?
Ja, also der Saarforst weist die Kritik ganz klar zurück. Holz sei schon immer ein wichtiger Rohstoff gewesen, ein ökologischer Rohstoff auch, von dem ganze industrielle Zweige abhängen. Sägewerke zum Beispiel, das hat mir Thomas Steinmetz nochmal erklärt.
Das Holz muss ja irgendwo herkommen. Wo soll es herkommen? Aus der Ukraine kommt es nicht mehr und aus Russland kommt es auch nicht mehr. Wenn wir einen Rohstoff hier in Mitteleuropa nachhaltig in dieser Qualität und mit dieser ökologischen Güte bereitstellen können, wie wir es machen, dann sollten wir das auch machen. Also von daher denke ich, dass das Thema künstlich hochgezoomt wird, um bestimmte politische Ziele zu verfolgen.
Und er betont, dass die Arbeit des Saarforstes verantwortungsvoll und nachhaltig sei.
Vielen Dank für diese Informationen von Helena Schmidtke. Sie war zum Tag des Waldes mit dem Saarforst unterwegs. Musik.